Domradio Menschen
Podcast. Die große Frage nach dem Sinn des Lebens hat Ansgar Puff erst viele Jahre umgetrieben, dann in große Verzweiflung getrieben. Welche großen Antworten der heutige Kölner Weihbischof gefunden hat, darüber sprechen wir jetzt in der Sendung Menschen im Domradio. Mein Name ist Angela Krumpen und Ansgar Puff, ich bin froh, dass ich hier bei Ihnen zu Gast sein kann und frage mich, während wir in Ihrer Wohnung sitzen, in Ihrem Wohnzimmer, wie ich Sie denn korrekt ansprechen soll.
Ach, Frau Krumpfen, das können Sie machen, wie Sie klein Geld haben. Sie können entweder sagen, Herr Weihbischof oder Herr Puff oder Ansgar, ganz wie Sie wollen.
Okay, dann schauen wir, was passiert, wie es jetzt kommt. Wir sitzen hier, das habe ich schon gesagt, in einem schönen großen Wohnzimmer. Es gibt an einer Seite drei bodentiefe Fenster und dahinter ist ein schmaler Balkon mit einem kleinen Tisch und einem Stuhl und jetzt gerade vielen gelben und weißen Stiefmütterchen. Sitzen Sie da gerne? Sind Sie da oft? Das sieht sehr schön aus.
Ich sitze da nicht so oft. Erstens, weil ich nicht so viel Zeit habe, hier zu Hause zu sein. Ich bin meistens unterwegs, also eigentlich relativ wenig in der Wohnung. Aber der Balkon hat auch ehrlich gesagt einen kleinen Nachteil. Der liegt nämlich direkt neben der Klimaanlage des WDR, die immer rauscht. Und deswegen ist das nicht so beschaulich, wie das in Wirklichkeit aussieht.
Also direkt heißt auch wirklich direkt, weil ich kann die von hier aus sehen, die Klimaanlage. Das ist schade, das hätte ich Ihnen sehr gegönnt, ab und zu mal draußen in der Sonne zu sitzen und sich zu erholen. Wenn ich ansonsten mich hier umgucke, gibt es viele Bücher und es ist sehr, sehr ordentlich. Sie haben aber jetzt nicht extra aufgeräumt, oder?
Keine Kosten und Mühen gescheut, extra heute Morgen 5 Stunden geputzt.
Glaube ich nicht, nein, im Ernst. Es macht den Eindruck, als wären Sie einfach ein ordentlicher Mensch.
Ja, ich bin, glaube ich, schon ein ordentlicher Mensch. Ich brauche das auch. Wenn ich ganz viel zu tun habe, dann schmeiße ich auch alles durch die Gegend. Aber ich spüre dann manchmal, dass ich auch innerlich dann irgendwie so gruselig werde. Und also der erste Schritt, um innerlich mich wieder einigermaßen zu sortieren, ist dann auch aufräumen. Und aufräumen und ein bisschen sortieren und dann wird es auch innerlich wieder aufgeräumter.
Ja, da wünschte ich mir, ich hätte was von Ihnen. Beim Umgucken hier und bei ein paar Fotos machen, die dann auf die Online-Seite des Domradios kommen, haben Sie mir, oder ich habe es zuerst gesehen, dann haben Sie es mir gezeigt, die Todesanzeige Ihrer Mutter, die sehr besonders ist, weil das sind praktisch zwei Postkarten, die miteinander verbunden sind. Und auf der linken Seite steht Hedwig Puff, geborene Siebix, darunter ihre Hochzeit und die Geburt ihrer 4 Kinder und wann sie Witwe geworden ist. Und auf der rechten Seite sehe ich eine Benediktinerin, Schwester Sarah Puff, die am 1. November 1986 eingekleidet worden ist. Das ist ja eine unglaubliche Geschichte.
Das war so, nachdem mein Vater relativ früh gestorben ist, ist meine Mutter dann allein geblieben. Und als wir Kinder dann so alle mehr oder weniger Flügge waren, also mein jüngerer Bruder war dann doch noch etwas jünger, wir haben uns dann immer so ein bisschen Gedanken gemacht, was wird die Mama machen, wenn wir mal alle aus dem Haus sind. Und unsere Idee war eigentlich zu sagen, willst du nicht nochmal gucken, ob du eine andere Beziehung anfängst, aber das wollte sie nie. Mein Horror war, dass sie dann den Rest ihres Lebens zu Hause Fenster putzt oder sowas Unsinniges macht. Aber sie hat dann Kontakt zu der Abtei Mariendonk bekommen, war da mit der ehemaligen Äbtissin, mit der Mutter Luitgardis befreundet und ging dann da zu Besuch und in Ferien und immer öfter und immer länger. Und irgendwann hat sie uns dann mit der Frage überrascht, ob wir Kinder was dagegen hätten, wenn sie da eintreten würde. Das hat sie dann gemacht und dann war sie 28 Jahre Ordensschwester, genauso lange Zeit, wie sie auch 28 Jahre verheiratet war.
Ob die Kinder was dagegen hätten? Wie war das denn? Sie sind 4 Kinder. Erstmal, wie war das für Sie?
Das war die Zeit, in der ich damals schon Theologie studierte und mich vorbereitete, darauf Priester zu werden. Und von daher fand ich das okay. Also Thema Berufung war ja auch so ein bisschen mein Thema. Und warum sollte nicht eine Frau, die mitten im Leben steht und die, sag mal, eine bestimmte Phase ihres Lebens abgeschlossen hat, nochmal eine Berufung hören? Und von daher fand ich das gut. Die einzige Sorge, die ich so hatte, war, ob sie das wirklich schafft. Also ein Kloster ist ja ein Kloster und auch ein bisschen enger. Und sie war natürlich so die ganze Weite eines Lebens gewohnt. Und Sie hat dann später erzählt, das wäre auch so mit am Anfang das Schwerste gewesen, dass sie dann eben gehorchen musste. Und ich kann mich erinnern, dass sie einmal gesagt hat, Mensch, jetzt habe ich 4 Kinder großgezogen, jetzt muss ich für eine Briefmarke fragen, was ist das denn?
Aber sie hat einen Weg gefunden, damit umzugehen.
Ja, und die ist da, glaube ich, sehr glücklich gewesen. Und gerade dann im Alter, ist ja 89 Jahre alt geworden, im Alter war das für sie ein großes Geschenk.
Was daran?
In einer Gemeinschaft zu leben, sich geistig auch noch die ganze Zeit weiterbilden zu können. Sie hat dann noch Hebräisch gelernt und so Sachen gemacht. Sie hat ein bisschen Theologie studiert und auch die Liturgie, also das Psalmensingen, das Gebet, das geistliche Leben, das war für sie, glaube ich, alles ein großes Geschenk.
Ich habe gesagt, wir sitzen hier in Ihrem Wohnzimmer, aber dieses Wohnzimmer liegt in einem Haus und dieses Haus liegt wie in einer kleinen Siedlung. Also ich habe an einem Tor geklingelt und dann ging ein Summer und dann stand ich in meiner eigenen kleinen Welt.
Ja, ich sage immer ganz frech, das ist das fromme Ghetto hier mitten in Köln. Es ist abgeschlossen von Mauern, sodass man da nicht reinkommt. Und persönlich empfinde ich das manchmal schon fast ein bisschen ungerecht, wenn man weiß, wie die Wohnungssituation in Köln ist, dass wir hier so komfortabel leben. Das sind also alles so kleine Einfamilienhäuschen, die so in den 60er Jahren gebaut worden sind und wo dann die Priester wohnen, die am Kölner Dom arbeiten.
Warum haben Sie es denn gemacht? Also ich habe ein Interview gefunden von 2013, da fragt sie eine Reporterin aus Düsseldorf, wo Sie denn wohnen. Und Sie sagen, ich wohne in derselben Wohnung, in die ich eingezogen bin, als ich von Düsseldorf weggegangen bin, in einem Mietshaus im Zentrum von Köln, 5. Etage, ein Balkon. Hätten Sie da nicht wohnen bleiben können?
Wenn es nach mir gegangen wäre, schon. Das Problem war nur, das war auch eine Wohnung, also der Vermieter war auch das Erzbistum Köln. Und die Wohnung wurde gebraucht für einen anderen Priester, der da, wo er wohnte, ausziehen musste. Und dann hatte der eben ein Auge auf diese Wohnung geworfen. Und die Wohnung, wo ich jetzt bin, in dieser
Im frommen Ghetto?
Ja, in dieser Domherrensiedlung, da in diesem frommen Ghetto, die stand leer. Und das war die offizielle Dienstwohnung für den Weihbischof. Und dann hieß es dann irgendwann mal, hör mal, du musst jetzt mal langsam in deine offizielle Dienstwohnung einziehen. Und dann habe ich noch so ein paar Versuche gemacht, mich zu wehren, aber das hat dann nicht geklappt.
Sie haben ja schon auf ganz unterschiedliche Weisen gewohnt. Also Sie haben sich auf ganz verschiedene Arten eingelassen. Sie haben als Sozialarbeiter in einer Obdachlosensiedlung mit Franziskanerbrüdern gewohnt. Sie haben in Frankfurt mit den kleinen Brüdern von Charles de Foucault in einer Ordensgemeinschaft gelebt. Sie haben mit Pfarrer Heinz Haas in Köln in einer Wohngemeinschaft, in einer Gemeinde gelebt. Das hat ja eine Auswirkung, wenn man so nah und eng mit Menschen wohnt. Und jetzt wohnen Sie in diesem großen Teil hier alleine?
Sie müssen sich das so vorstellen, das ist ein Einfamilienhaus mit 3 Etagen und hat die Kleinigkeit von 240 Quadratmetern. Und das ist jetzt mal so meine kleine, süße, private Dienstwohnung. Und als ich das dann zum ersten Mal sah, habe ich gedacht, geht gar nicht. Zum Glück ist das so, dass hier also von einem Flur aus eben in den verschiedenen Etagen die Wohnungen abgehen oder die Zimmer abgehen. Und wir haben das jetzt ganz gut gelöst. Ich habe ja schon vorher in der vorigen Wohnung mit einer albanischen Flüchtlingsfamilie zusammengewohnt, 2 Erwachsene und ein Kind. Und die sind dann mit mir hier umgezogen. Die haben jetzt das Erdgeschoss und haben jetzt dadurch eine eigene abgeschlossene Wohnung, also 3 Zimmer, Küche, Bad. Ich habe die erste Etage bewohnt, das sind dann 80 Quadratmeter, das reicht doch. Und dann habe ich noch ein Gästezimmer mit einem großen Bad. Das habe ich vergeben an eine Dame aus Rumänien, die im Winter am Dom herumhing und keine Wohnung hatte. Und habe gedacht, bevor die jetzt auf der Straße lebt, kann die auch da einziehen. Und wir wohnen jetzt gemeinsam hier im Haus und jeder hat so seinen Bereich und seine Wege, aber wir kennen uns, wir helfen uns untereinander, wir quatschen miteinander, ab und zu bei Feiertagen feiern wir auch schon mal zusammen. Also von daher bin ich nicht so ganz allein hier im Haus.
Also es ist keine Wohngemeinschaft, aber doch eine Hausgemeinschaft und Sie sind aber so weit Hausherr hier, dass Sie sagen können, wenn da am Dom eine Frau auf der Straße lebt, dass sie das Gästezimmer oben bekommt oder diese albanische Flüchtlingsfamilie, dass sie hier einziehen kann.
Ja, das haben wir extra so im Domkapitel vereinbart, dass ich in meinem Haus, wofür ich dann ja die Miete bezahle, auch wohnen lassen darf, wen ich möchte.
Wie sind Sie denn an diese albanische Flüchtlingsfamilie gekommen?
Das war vom Himmel. Also anders gesagt, es gab irgendwann mal vor 3 Jahren, als es anfing, einen Evangelientext, über den ich da predigen sollte. Das war so vom Sinn her, also wenn jemand obdachlos ist, dann nimm den in dein Haus auf und so. Und das war so die Zeit, wo die ganze Flüchtlingswelle so ganz auf dem Höhepunkt war. Und da hatte ich schon ein schlechtes Gewissen, weil ich in meiner großen Wohnung eigentlich noch Platz hatte. Und dann kam zeitgleich eine Mail vom SKM in Köln. Die suchten für diese Familie eine Unterbringung. Die waren in so einer Massenunterkunft und das Kind, damals 5 Jahre alt oder 4,5 Jahre alt, war an Leukämie tödlich erkrankt. Und die mussten jetzt halt irgendeine Unterkunft haben, wo möglichst wenig Infektionsgefahr bestand, weil das Immunsystem von dem Kind ja zerstört war. Und die frugen rum, ob es nicht irgendwas gäbe, wo die mehr oder weniger isoliert wohnen könnten. Und da habe ich gedacht, bei so einem Weihbischof ist man isoliert genug. Und dann habe ich die eingeladen und die haben sich das angeguckt und so fing das Ganze dann an.
Sie haben gerade gesagt, das war tödlich erkrankt an Leukämie, aber Sie haben auch gesagt, dass das Kind hier mit eingezogen ist. Das heißt, es lebt.
Ja, es lebt. Es hat also über ein Jahr in der Amsterdamer Kinderklinik Therapien gemacht und ist jetzt geheilt, wenn man das so sagen darf. Also man muss jetzt natürlich, wie das bei diesen Krankheiten ist, 5 Jahre Kontrollen machen und so weiter. Aber geht jetzt in die erste Klasse und ist guter Dinge und hat es geschafft, sage ich mal. Nach Ansicht der Ärzte aus der Uniklinik wäre das Kind aber in Albanien gestorben, weil da nicht die Möglichkeiten gewesen wären.
Was hat diese Familie gesagt, als sie erfahren hat, dass ein Weihbischof sagt, ach, bei mir ist lauschig, da ist Platz, ihr könnt zu mir kommen?
Ich glaube, so die erste Zeit haben die gar nicht viel gedacht. Da waren die so mit Krankenhaus und diesen ganzen Gedanken beschäftigt. Die waren einfach froh, dass sie irgendwie was hatten und so. Und inzwischen haben wir eine ganz gute persönliche Beziehung auch und so. Und also der Mann macht jetzt auch eine Ausbildung im Moment und die Frau macht Sprachkurse, können auch inzwischen gut Deutsch und sind dabei, sich gut zu integrieren. Und ich glaube, die sind einfach froh und dankbar, dass es so geklappt hat. Also, aber wir reden da nicht so groß viel drüber. Also wir leben halt zusammen, fertig.
Sie haben, das habe ich ja schon gesagt, über die Jahre ganz unterschiedliche Wohnmodelle gelebt. Woher kommt das, dass Sie sagen, ich möchte mit anderen Menschen zusammenleben? Sagt ja nicht jeder Priester.
Ja, das ist, glaube ich, eine Typfrage. Also auf der einen Seite bin ich eher jemand, der, na, weiß ich nicht, also ich kann auch ganz gut alleine leben. Also ich merke auch, dass ich das ab und zu brauche, dass ich mich zurückziehen kann, weil ich durch meine Tätigkeit als Weihbischof viel mit Menschen zusammen bin. Und wenn ich dann zum Beispiel so einen ganzen Tag unterwegs war, mit ganz vielen Leuten geredet habe, wenn so 6, 7 Termine hintereinander waren, wenn ich dann abends nach Hause komme, dann bin ich froh, dass ich die Tür zumachen kann und meine Ruhe habe. Also das muss ich ganz ehrlich sagen. Also das ist die eine Seite. Die andere Seite ist aber auch, dass ich eher ein Mensch bin, der Gemeinschaft liebt, der andere Menschen mag, der gerne mit anderen zusammen ist. Und so ganz alleine finde ich nicht lebenswert. Ich glaube, das ist auch nicht der Sinn von Ehelosigkeit, dass man einsam ist, sondern dass man eben mit möglichst vielen Menschen sein Leben teilen kann.
Als ich Sie gefragt habe, ob wir diese Sendung machen, habe ich so ein bisschen flapsig gesagt, na, es geht einfach darum zu gucken, wie es denn so ist als Weihbischof, ne? So das Leben als Weihbischof. Und als ich jetzt mich vorbereitet habe, habe ich ein Interview gefunden aus der Zeit, in der Sie schon berufen, aber noch nicht geweiht waren. Und da haben Sie auf die Frage, was Sie sich denn als Weihbischof wünschen, gesagt, ach, ich weiß ja noch gar nicht, wie das ist, Weihbischof zu sein. Dann haben sie ein bisschen überlegt und dann haben sie hinzugefügt, aber vielleicht kann ich wieder mehr Seelsorge machen. Jetzt haben sie ungefähr 5 Jahre Erfahrung mit dem Weihbischof sein. Wie ist es denn so? Haben Sie Gelegenheit, mehr Seelsorge zu machen?
Also gegenüber der Aufgabe in der Personalabteilung, ja. Ich muss vielleicht so ein bisschen erzählen, ich war ja lange Zeit Pfarrer und da konnte ich viel Seelsorge machen. Ich hatte da nicht so den Eindruck, dass ich da sehr viel Verwaltung machen musste, das war wirklich Seelsorge. Dann hat mich ja der Kardinal Meißner in die Personalabteilung geholt und das war dann mehr so eine andere Form von Tätigkeit, also nicht so direkt Seelsorge, eher dann ja, mal die Aufgabe der Personalverwaltung. Und in dem Zusammenhang dachte ich, dann ist Weihbischof dann wieder mehr so wie in der Seelsorge, in der Pfarrei. Das ist auch so, aber es ist natürlich auch ein Rollenwechsel. Wenn die Leute mich in der Pfarrei fragen, ja, was ist eigentlich so ein Weihbischof, dann sage ich immer, das ist sowas wie ein Kaplan. Also in der Pfarrei gibt es den Pastor, der bestimmt die Richtlinien und die Kapläne machen die Arbeit. Und das ist im Erzbistum genauso. Der Kardinal bestimmt, wo es lang geht und wir Weihbischöfe, wir arbeiten dem zu. Das heißt, ich habe einen bestimmten Bezirk, wo ich unterwegs bin, wo ich die Leute treffe, wo ich Gottesdienste feiere, wo ich inzwischen auch relativ viele Kontakte habe, die auch teilweise sehr persönlich sind. Und da habe ich schon den Eindruck, gerade auch mit Jugendlichen im Zusammenhang mit den Firmungen, dass man da gut Seelsorge machen kann.
Na, das hört sich mit allem Verlaub so ein bisschen an wie das, was Sie eben von Ihrer Mutter gesagt haben, die 4 Kinder großgezogen hat und sagen konnte, wo es lang geht. Und dann musste sie um die Briefmarken fragen. Und Sie waren Pfarrer. Erst wird man Kaplan, dann wird man Pfarrer und jetzt sind Sie wieder Kaplan. Ist es leicht, wieder Kaplan zu sein?
Habe ich lange drüber nachgedacht. Also es ist manchmal nicht so leicht, dass man, oder ich empfinde es manchmal nicht so leicht, dass man keine, in Anführungszeichen, Macht hat. Ja? Also ich kann nichts entscheiden. Auch bei den Visitationen zum Beispiel, wenn die Leute mir dann irgendwie was sagen, dann sage ich, okay, ich kann das in Köln weitergeben, aber ich entscheide es nicht. Auf der anderen Seite ist das auch eine riesige Chance, weil ich dadurch wirklich frei bin, mit Menschen und deren Sorgen und deren Nöten zu sprechen und sag mal, eine gewisse innere Distanz zur Macht habe. Das finde ich manchmal auch hilfreich. Das ist beides so ein bisschen zeitgleich. Manchmal denke ich, ich könnte mit mehr Macht mehr gestalten. Auf der anderen Seite gibt mir das aber die Gelegenheit, auch ganz viel Persönliches tun zu können. Vielleicht auch dann manchmal eher so in Richtung eines Spirituals.
Und ich frage mich gerade, wenn es um Seelsorge geht, dann macht es Sie ja gleich mit den anderen Menschen. Wenn Sie keine Macht haben, das zu entscheiden, dann sind Sie wie die anderen und dann können Sie fühlen, was die anderen fühlen, die auch keine Macht haben.
Das stimmt, ja, das ist ähnlich, das ist richtig.
Und wenn Sie sagen, wie so ein Spiritual, ganz viel Seelsorge, was meinen Sie damit?
Ich habe so die letzten 2 Jahre angefangen, bei den Besuchen in den Gemeinden jetzt nicht nur zu fragen, wie macht er das und ist das alles hier richtig und wie geht das, sondern auch zu versuchen, mit denen über den Glauben ins Gespräch zu kommen. Also eins meiner großen Themen oder was mir ganz wichtig ist, ist, sag mal, Christus bekannt zu machen oder von dem zu sprechen oder zu evangelisieren oder ich weiß nicht, wie man das nennen soll. Und dafür bieten so Vereine manchmal eine gute Möglichkeit. Also ich versuche dann immer, entweder mit Eltern aus dem Kindergarten oder mit Jugendlichen oder mit interessierten Gemeindemitgliedern auch so über thematische Fragen des Glaubens ins Gespräch zu kommen. Und das wird manchmal sehr dankbar angenommen. Und das klappt nicht immer. Manche Gespräche, die sind dann auch, wie soll ich mal sagen, eher schwierig so. Dann diskutiert man über Reizthemen oder so, das gibt es ja auch. Aber es gibt ganz, ganz oft so Situationen, wo man spürt, da berührt man irgendwie so das Innere eines Menschen und kann versuchen, den mit Christus in Verbindung zu bringen. Das finde ich sehr befriedigend und schön.
Ich habe nachgeguckt, das ist schon 15 Jahre her. Aber vor 15 Jahren haben wir beide schon mal eine Menschensendung zusammen gemacht. Damals haben Sie noch in Düsseldorf gearbeitet. Und damals habe ich Sie einfach gefragt, wenn ein 17-Jähriger Sie nach dem Sinn des Lebens fragen würde, was wäre Ihre Antwort? Und damals haben Sie gesagt, glücklich sein. Hätte Ihnen, als Sie 17 waren, das geholfen, wenn jemand kommt, weil Sie haben zu der Zeit nach dem Sinn des Lebens gefragt, wenn jemand gekommen wäre und gesagt, Junge, ums Glücklichsein, darum geht es.
Ja, ich weiß nicht, ob das mit 17 war oder noch danach. Ich glaube, eher etwas danach war ja das Problem nicht, ob man glücklich ist oder nicht, sondern das Problem war, wie man glücklich werden kann, wenn es den Tod gibt. Das war ja die Kernfrage. Und die Frage ist, was für einen Sinn hat Leben, wenn man am Ende stirbt? Und das war der große Kampf, um den sich alles gedreht hat. Und da habe ich erst eine Lösung gefunden, und das hängt jetzt eben auch mit dieser Frage glücklich sein zusammen, da habe ich erst eine Lösung gefunden, nachdem ich begriffen habe, dass Christus für uns die Tür in eine neue Wirklichkeit geöffnet hat, so sage ich das jetzt mal so. Also das heißt, dass mit dem Tod eben nicht alles vorbei ist, sondern dass der Tod die Geburt ist. Und dass ich, ohne dass ich das weiß und reflektiert habe, ja schon mal geboren worden bin, gestorben worden bin und schon mal diese Erfahrung von Auferstehung gemacht habe. Das weiß ich nur nicht mehr. Das ist ja bei allen Leuten so. Also man lebt als Embryo, kann sich da ja nicht mehr dran erinnern und denkt, das ist das Leben. Und irgendwann beginnt dann die Geburt und das ist alles ganz schrecklich und die Wehen kommen, das tut weh und man hat Angst. Und jeder, der bei einer Geburt dabei war, der weiß, da steht dann, weiß ich was, die Hebamme und der nervöse Vater und alle möglichen im Kreißsaal und denken, Kind, mach, komm, mach voran. Wenn du geboren wirst, dann geht es erst richtig los. Aber es nutzt ja nichts. Du musst da durch und das ist, tut weh und du hast Angst und so weiter. Diese Erfahrung der Geburt haben wir alle gemacht, haben wir vergessen. Aber dasselbe passiert ja im Sterben nochmal. Das heißt, dass du hinübergeboren wirst in eine andere Wirklichkeit, wo du viel glücklicher bist wie jetzt. Und erst als ich das kapiert hatte und dass Christus das uns möglich gemacht hat, erst da war das mit dem Glücklichsein gut. Weil was willst du denn machen? Du bist ein paar Jahre glücklich, dann stirbst du und dann ist es vorbei. Mich hat das sehr beeindruckt, dass ein Jugendlicher, die kommen ja manchmal zu mir hier in die Wohnung, so vor der Firmung, und dann diskutiere ich mit denen und so. Und dann kam irgendwie die Frage auf, was kommt eigentlich nach dem Tod? Und dann hat ein Jugendlicher gesagt, naja, nach dem Tod, denke ich mir so, dann sind da zwei Türen. Auf der einen Tür steht, das war's. Auf der anderen Tür steht drauf, das Ganze nochmal. Und dann fragt er mich, durch welche Tür soll ich denn durchgehen? Da war ich so sprachlos und ein bisschen erschrocken, habe gedacht, um Gottes Willen, durch keine. Du musst die Tür suchen, wo Auferstehung draufsteht. Also, weil das wäre schrecklich. Alles vorbei wäre schrecklich und den ganzen Scheiß nochmal wäre genauso schrecklich.
Sie haben das jetzt so gesagt. Dann habe ich das begriffen und dann konnte ich glücklich sein. Wie haben Sie das denn begriffen? Sie haben gerade gesagt, dass Christus das für mich möglich gemacht hat. Das begreift sich ja nicht so einfach von alleine.
Das war ein längerer Prozess, der hat zu tun mit ganz vielen persönlichen Lebenserfahrungen, aber da gibt es so einige dichte Momente, wo das dann so besonders dicht wird. Ein dichter Moment war eben, dass ich mal in meinem Leben als Student, wie soll ich das ausdrücken, also richtig was Schlimmes angestellt habe, das will ich jetzt aber lieber nicht sagen, und dass ich danach eine Erfahrung gemacht habe, mit der ich nie gerechnet hätte, nämlich mit all dem, was ich falsch gemacht habe, angenommen und geliebt zu sein. Und das war für mich irgendwie eine ganz wichtige Erfahrung, wo ich gedacht habe, das ist so wie Sterben und Auferstehen. Also du denkst, alles ist vorbei, jetzt ist es zu Ende, jetzt geht gar nichts mehr. Und dann erfährst du eine Form von Liebe, die dich wieder in eine ganz neue Dimension von Leben bringt. Das war so ein Punkt. Aber ich denke,
das geht so schnell. Wie haben Sie denn diese Liebe erfahren? Also was ist denn passiert, dass Sie gesagt haben, das war zwar jetzt sehr schrecklich und ich habe das gemacht und ich muss das verantworten, aber es gibt irgendeine Form von Liebe, die sagt, du bist aber trotzdem angenommen. Was ist denn da passiert?
Durch Menschen und durch eine Form von Vergebung, sage ich mal, ist das passiert. Ist ein Punkt, da rede ich nicht so gerne drüber, das möchte ich nicht zu sehr ausbreiten. Ich wollte nur sagen,
mir geht es auch nicht darum, was passiert ist, sondern darum, was danach passiert ist, dass Sie gesagt haben, das war eine von den dichten Momenten, die mir erlaubt hat, zu verstehen, dass das mit dem Christus macht, dass ich glücklich sein kann.
Das war im Kern die Erfahrung, dass ich geliebt bin von Gott, erfahrbar durch konkrete Menschen, wenn ich alles falsch gemacht habe. Und ich hatte als Jugendlicher oder als Kind eigentlich immer gelernt, du wirst dann geliebt, wenn du alles richtig machst. Und das ist natürlich anstrengend, wenn du immer alles richtig machen musst. Also natürlich will jeder geliebt werden, damit er glücklich ist, und du musst immer alles richtig machen. Das ist richtig, richtig hart. Und dann die Erfahrung zu machen, du wirst geliebt, auch wenn du alles falsch gemacht hast, das ist für mich eine nicht nur theologische Aussage, sondern eine existenzielle Erfahrung. Und das hat auch im Letzten dazu geführt, dass ich diesen Satz, also jeder Bischof hat ja so einen Spruch, den er so als Bischofsspruch mit sich rumschleppt, dass ich diesen Satz aus dem Timotheusbrief ausgewählt habe, gerettet durch seine Barmherzigkeit. Das ist der Punkt.
Das heißt, dass Gott barmherzig ist, können Sie nicht nur einfach sagen, weil es in der Bibel steht und weil das jeder sagt, sondern weil Sie das erfahren haben.
Das ist meine tiefste existenzielle Erfahrung, ja.
Sie haben gesagt, es war einer von den Momenten, wo es sich so verdichtet hat. Und ich mache mal vielleicht den Horizont gerade ein bisschen größer. Also Sie haben als junger Mensch haben Sie gesagt, ich möchte Menschen helfen. Deswegen sind Sie Sozialarbeiter geworden. Das war auch gut, aber irgendwie nicht gut genug. Es hat irgendwas gefehlt. Ihr Vater ist an Krebs gestorben. Sie haben einen bitterbösen Abschiedsbrief an Gott geschrieben und haben gesagt, boah, lass nun mich in Ruhe. Sie haben angefangen, Theologie zu studieren. Sie haben das wieder aufgehört. Sie haben gesucht. Sie haben in verschiedenen Gemeinschaften gelebt. Sie haben versucht, ob es eine Ordensgemeinschaft gibt mit Franziskanern. Sie haben die kleinen Brüder von Charles de Foucault getroffen. Sie haben in Toulouse eine sehr besondere Erfahrung in der Osternacht gemacht. Und all das hat aber trotzdem nicht dazu geführt, dass Sie wirklich Ihren Weg gefunden haben. Aber das muss man vielleicht ein bisschen wissen, wenn Sie sagen, es gab viele dichte Momente.
Ja, das ist jetzt so in 2 Minuten schwer zu sagen. Ich denke, das war so ein Weg. Also ich glaube, dass ich einen Weg geführt worden bin, so würde ich das heute sagen, von Gott. Damals habe ich eher so gedacht, dass ich mir den suche oder ertaste. Und dass es auf dem Weg viele Kurven gab, viele Umwege, viele Sackgassen, in die ich reingerannt bin und wieder raus musste. Und das Schöne an Gott, finde ich, ist, dass der jeden Umweg mitgegangen ist, mit einer Engelsgeduld. Und mich immer hat machen lassen und immer dabei war und am Ende dann doch, Entschuldigung, dass ich das so sage, hat der liebe Gott seinen dicken Kopf durchgekriegt.
Was ich ein bisschen lustig finde, wenn ich das so sagen darf, das ist ja ein bisschen so ein Treppenwitz, dass Sie heute Priester sind, weil das war das, was Sie expressis verbis ausgeschlossen hatten. Durfte alles passieren, aber Priester werden nicht.
Ja, das ist eben der Punkt. Der Punkt ist, dass ich einen dicken Kopf hatte und dass ich unbedingt wollte, was ich wollte. Und dass ich eben durch diese ganzen Wege und Umwege langsam verstanden habe, dass es mir besser tut und dass ich glücklich werde, wenn ich den Willen Gottes suche. Es gibt da eine ganz einschneidende Erfahrung mit dieser Schlägerei in der Kneipe. Da ist mir das sehr deutlich geworden.
Mit dieser Schlägerei in der Kneipe? Ich weiß von keiner Schlägerei in der Kneipe.
Ich habe dann, als ich Theologie studierte und dann wieder aufgehört hatte, in dieser großen Ratlosigkeit und wo ich auch damals noch nicht wusste, ob ich Priester werden will oder nicht, den damaligen Spiritual aus dem Albertinum um Rat gefragt. Und der hatte mir dann den Kontakt zu dem Pfarrer Haas in Nippes vermittelt. Da habe ich dann gewohnt und bin dann aber schon nach einigen Monaten irgendwie wieder auf so einem Ego-Trip gewesen, habe gedacht, nee, also das ist so langweilig bei so einem Pfarrer wohnen und irgendwie, nee. Habe dann ein paar alte Kumpels wieder getroffen und wir hatten uns in den Kopf gesetzt, da in diesem Stadtteil, in einem ziemlich abgefuckten Viertel, da war so ein leerstehendes Loft da mit ganz vielen Türken, die da wohnten, dass wir da eine Wohngemeinschaft machen wollten. Also irgendwie hatte ich mir in den Kopf gesetzt, diese Wohnung zu kriegen. Die war auch frei, der Vermieter wollte die aber nicht vermieten. Und das war damals die Zeit, wo das Leerstehenlassen von Wohnraum auch strafbar wurde. Und dann haben wir den ein bisschen unter Druck gesetzt und er müsste die doch vermieten hin und her und er wollte aber nicht. Und dann, jetzt war ich ja schon ein bisschen geistlich geprägt, dann habe ich gesagt, gut, dann bete ich, dass ich diese Wohnung kriege. Dann habe ich gebetet und gebetet und gebetet und den Vermieter immer angerufen, der wollte aber nicht. Und dann haben wir 4 beschlossen, dass wir jetzt eine Wallfahrt nach Taizé machen, dass wir eine Woche lang in Taizé um diese Wohnung beten, getreu dem Wort der Schrift, bittet und ihr werdet empfangen. Haben wir gemacht, sind dahin gefahren, eine Woche auf den Knien gelegen, zurückgefahren, ich den Vermieter angerufen. Dann sagt der Vermieter am Telefon, du bist so lästig, du kriegst die Wohnung jetzt nur, weil du so lästig bist. Ja, war ich natürlich super, das war die Gebetserhörung. So, prima. Dann haben wir einen Termin ausgemacht, um den Mietvertrag zu machen. Jetzt musste ich ja meinem Pfarrer noch erklären, dass ich bei ihm ausziehe.
Dass das Leben mit ihm zu langweilig ist.
Genau, und dann weiß ich noch wie heute, er ist ja inzwischen verstorben, der Gute, dann weiß ich noch wie heute, dann haben wir am Frühstückstisch gegenüber gesessen und ich habe gesagt, also Heinz, ich ziehe aus. Dann guckte der ganz komisch und dann habe ich gesagt, mach dir keine Sorgen, das ist nämlich der Wille Gottes. Und dann,
Entschuldigung, lachen.
Dann sagte der, wie, der Wille Gottes, woher willst du das denn wissen? Dann habe ich gesagt, ja, weil wir dafür gebetet haben. Wir waren eine Woche in Taizé, haben dafür gebetet, jetzt kriegen wir die Wohnung, ist eine Gebetserhörung, das ist der Wille Gottes. Und dann guckt der ganz komisch, beißt in sein Brötchen und sagt, okay, dann mach mal den Mietvertrag. Ich bete jetzt dagegen. Und ich wusste gar nicht, was das sollte, war mir auch völlig egal. Okay, dann bin ich abends losgefahren. Der Vermieter wohnte in einer mir völlig fremden Stadt. Ich lebte ja damals in Köln, nämlich in Düsseldorf. Das war im Winter, es war knallekalt, es war dunkel, es war eine ganz komische, seltsame Gegend. Ich habe mich da durchgefragt, der Vermieter, also diese Wohnung, wo ich dahin musste, das war eine Kneipe. Der Vermieter war der Wirt, ich habe mich dann kurz vorgestellt, der stand hinter der Theke, zapfte den Gästen das Bier und war stinkbesoffen. Und dann habe ich gefragt, Mietvertrag hin und her, der hat überhaupt nicht reagiert. Und dann habe ich nochmal gefragt und dann lallte er, das habe ich mir jetzt aber mal anders überlegt, mache ich doch nicht. Und dann war ich so sauer, so kurz vor Toresschluss den Mietvertrag nicht zu kriegen, taktischer Fehler. Dann habe ich da bei den Gästen an der Theke so ein bisschen rumgenölt, so, das hätte mir doch versprochen und das wäre doch jetzt Wortbruch und das könnte doch nicht machen und so. Und nach 5 Minuten ist er dann ganz langsam hinter der Theke hervorgekommen, hat mir ein tierisch blaues Auge gehauen, hat mich aus der Kneipe rausgeschmissen und das war's. Ich habe die Wohnung nie gekriegt. Am nächsten Morgen beim Frühstück, ich hatte so ein Pfeilchen, saß ich gegen meinem Pfarrer gegenüber beim Frühstück, der hatte dagegen gebetet. So viel zum Thema Gottes Wille. Jetzt kommt nämlich die Auflösung. Das, wo das passiert ist, diese Kneipe war in der Pfarrei, wo ich später Pfarrer gewesen bin. Und ich bin jeden Tag als Pfarrer an diesem Haus vorbeigegangen. Leider war der Typ, der mich damals vermöbelt hatte, gestorben und habe jedes Mal dem Herrn gedankt, dass der mir einen aufs Auge gehauen hat. Weil, wenn ich damals ausgezogen wäre, hätte ich bestimmte Erfahrungen nicht gemacht, die mich zum Priestertum geführt haben. Und ich glaube, dass manchmal, jedenfalls in meinem Leben, Gott völlig verrückte Konstellationen benutzt, um einem beizubringen, das ist besser, wenn du meinen Willen tust wie deinen Willen, auch wenn du es im Moment nicht einsiehst, auch wenn du dafür ein blaues Auge kriegen musst, weil auf Dauer macht es dich glücklicher.
Wir kommen gleich dazu, was sie dann auf ihren Weg gebracht hat, aber ich hänge noch so ein bisschen an dem, wir machen jetzt eine Wallfahrt nach Taizé und wir liegen da auf den Knien, also wenn, ich sage das jetzt mal so ein bisschen einfach oder simpel gedacht, wenn ich Gott wäre, ich würde sagen, hallo, ihr könnt mich doch nicht zwingen, ihr könnt doch nicht irgendwie, also es ist irgendwie so, dass ich denke, nee, so kann das nicht sein mit dem Gebetsanliegen.
Sehe ich ja heute auch so, aber da sehen Sie mal, wie unreif das damals bei mir war, das war halt so. Ich hab gedacht, das steht in der Bibel, dann machen wir das jetzt mal.
Dass Sie zu sich, zu Ihrem Weg und Ihrer Berufung gefunden haben, verdanken Sie einer immer noch jungen Gemeinschaft, die 1968 von 2 Spaniern, von Kiko Argueyo und Carmen Hernandez gegründet worden ist, das sogenannte Neokateschuminat oder der Neokateschuminale Weg. Der ist wie zu Ihnen gekommen?
Hab ja gerade erzählt, ich bin dann bei diesem Pfarrer wohnen geblieben und eines Tages kam der von einer Dechantenkonferenz wieder, der war Dechant, da hatte der Kardinal Höffner damals also es kamen damals diese neuen geistlichen Gemeinschaften auf. Und der Kardinal Höffner hatte bei einer Dechantenkonferenz 10 Vertreter der verschiedenen Gemeinschaften eingeladen. Die sollten sich mal präsentieren, weil es eine neue Wirklichkeit in der Kirche war. Da war auch ein Vertreter dieses neokatechumenalen Weges bei. Und jeder Vertreter sollte innerhalb von 2 Minuten sagen, was das Kennzeichen dieser Gemeinschaft sei und warum diese Gemeinschaft so ist, wie sie ist. Und der Vertreter des neokatechumenalen Wegs hat wohl 2 Minuten gesprochen, ich weiß nicht genau was, aber hat wohl einen Satz gesagt, den mein Pfarrer, mit dem ich da zusammenlebte, den der wohl faszinierend fand, nämlich den Satz, das Tragische heute ist, die Menschen wollen lieben und können es nicht mehr. Und dann hat dieser Pfarrer den eingeladen und dann hat dieser Mensch da angefangen in dieser Pfarrei mit dieser Grundkatechese. Und ich habe mir die angehört und war total begeistert davon. Zuerst war ich total davon begeistert, weil das so mir sehr nahe war, weil dieser Weg unter den Ärmsten der Armen in so einem Barackenviertel in Madrid entstanden ist und weil der Gedanke war, es geht eigentlich nur darum zu verkünden, dass Christus am Kreuz gestorben ist und auferstanden ist und dass die Erfahrung gemacht haben, dass sich auf einmal das Leben verändert. Dass diese Typen, die da in diesem Barackenviertel wohnten, auf einmal ein anderes Leben anfangen konnten, dass die, also ich will nicht sagen bürgerlich wurden, aber dass all das Kaputte heilen konnte, nur weil sie angefangen haben zu glauben, dass Christus auferstanden war. Das hat mich so fasziniert. Also, dass die Verkündigung das Leben verändert. Und da habe ich dann zugehört und so und dann habe ich gespürt, das stimmt bei mir auch. Also es verändert echt das Leben, wenn man diese Verkündigung versteht oder ahnt oder weiß nicht, wie er es sagen soll und irgendwie Ja dazu sagt. Und das hat bei mir ganz viel bewirkt.
Der Satz war gerade, das Tragische ist, dass die Menschen lieben wollen, aber nicht können. Und dann, dass sich das Leben der Menschen, mit denen die beiden Spanier, Kiko Argueyo und Carmen Hernández zusammengelebt haben, sich dann so verändert hat. Das hört sich ja so an, als wäre da Liebe gewesen, als hätten die sie lieben können. War das bei Ihnen auch so? Konnten Sie dann auch mehr lieben?
Also warum man nicht lieben kann, ist ja wegen der Angst. Also es hat ja zu tun mit der Angst. Und die Angst hat immer zu tun damit, dass man denkt, wenn ich jetzt noch weiter zu dieser Person freundlich bin, wenn ich nochmal auf die zugehe oder so, das tut zu sehr weh. Es gibt sowas wie so eine unsichtbare Schmerzgrenze, ja, so wo man denkt, nee, jetzt kann ich den nicht mehr lieben, weil das würde mich zu viel kosten, das wäre zu hart, der könnte mich verletzen, der könnte mir zu sehr wehtun. Und dann zieht man sich wieder zurück. Also die Frage ist, ob es irgendjemand gibt, der diese Schmerzgrenze, sage ich jetzt mal, durchbrechen kann. Und
der die Angst wegnehmen kann.
Der die Angst wegnehmen kann, genau. Und das hat eben Jesus gemacht. Jesus ist, wenn Sie so wollen, gegen jede Vernunft durch diese Schmerzgrenze durch. Der hat die Bösen am Kreuz geliebt, eine meiner Grunderfahrungen. Und dadurch geht das auf einmal mit dem zusammen. Und das war so meine Erfahrung. Also in dem Moment, wo der mit mir ist oder wo ich mit dem bin, kann ich auf einmal, ohne Angst zu haben, mehr riskieren wie vorher. Das klingt jetzt so theoretisch, aber in der Praxis ist das ganz einfach. Du machst auf einmal was und denkst, bist du bescheuert? Wieso machst du das denn? Wieso riskierst du das? Wieso gehst du auf den zu? Warum haust du dem keine rein? Also, aber man kann auf einmal etwas, was man vorher nicht konnte. Das ist ganz komisch.
Haben Sie ein Beispiel für mich, was Sie auf einmal konnten, was Sie vorher nicht konnten?
Ja, ich glaube, das hat zu tun, na, wie soll ich sagen, das ist ein bisschen schwer zu erklären. Man hat eine Freiheit irgendwie. Ich hatte auf einmal eine Freiheit. Also Sie haben ja eben schon so ein bisschen angedeutet, ich wollte nie Priester werden, ja? Irgendwie hatte ich immer so ein bisschen Angst, ich verliere dabei zu viel oder keine Ahnung, die Leute gucken mich komisch an und ich bin dann nachher der Loser oder sonst was. Das war weg irgendwie auf einmal, ja? Also es gab eine Freiheit zu leben, zu riskieren, zu lieben, keine Sorge zu haben, Dinge tun zu müssen, die eigentlich unangenehm sind, die ich eigentlich nicht will und kein Problem damit zu haben, auch Lieblingsideen aufzugeben und zu sagen, macht nichts, dann geht's anders, also schwer zu erklären.
Was ich mich frage ist, was auf einmal anders war, weil wenn ich die Franziskaner nehme, mit denen sie in einer Obdachlosensiedlung gelebt haben, wenn ich die kleinen Brüder nehme von Charles de Foucault, die in Frankfurt haben sie auf Baustellen gearbeitet. Das sind alles Menschen, die das unglaublich ernst nehmen, was Jesus gesagt hat und die Nachfolge ernst nehmen. Und dann haben sie einen Pfarrer hier in Köln getroffen, gefunden, der in einer Wohngemeinschaft lebt, der es auf seine Art durchbuchstabiert, wie er das Evangelium in die Welt bringen kann oder die Botschaft in die Welt bringen kann. Und alles war irgendwie, es hat nicht zu diesem Durchbruch geführt. Und dann kam diese neue geistliche Gemeinschaft und dann ist was anders geworden. Was war auf einmal anders, was vorher nicht erfahrbar war?
Ich kann das nur vermuten. Ich glaube, das hat zu tun mit dem Thema Berufung. Also ich glaube, dass jeder einen bestimmten Weg für sein Leben hat, auf den Gott ihn schickt oder stellt. Und die Franziskaner, bei denen ich war, das war deren Berufung, aber nicht meine. Und bei den kleinen Brüdern, das war deren Berufung, aber nicht meine. Und das habe ich auch gespürt, das war gut. Die lebten echt authentisch, das war schön, aber es war nicht meins. Und ich glaube, man muss seins finden. Und für mich habe ich eben das dann eben über diesen neokatechumenalen Weg gefunden. Da war es dann auf einmal stimmig, da passt es. Ich kann es Ihnen jetzt äußerlich schwer sagen, warum das so ist, aber ich glaube, dass, weiß nicht, ob man das so vergleichen kann, das ist wie mit der großen Liebe. Ja? Also wenn Sie einen Menschen treffen, dann spüren Sie auf einmal, das ist es, wir gehören zusammen, das ist der Weg, wir gehen zusammen.
Da kann man auch nicht sagen, es waren irgendwie die blauen Augen oder...
Ja, Und das ist schwer zu sagen, warum die Person und nicht eine andere. Und sie haben schon vorher 10 andere Frauen kennengelernt und das war es aber nicht. Und dann kommt aber die Person und dann ist es schwer zu erklären. Also ich glaube, es hat mit Berufung zu tun, dass Gott für uns, also für jeden, glaube ich, einen bestimmten Weg vorbereitet hat und dass er einem hilft, den zu finden und dass man darauf dann glücklich wird.
Das heißt dann aber in Ihrem Fall, dass es dieses Doppelte ist. Also einmal, Sie haben den Platz gefunden als Priester, was ja auch ein Beruf ist. Also Sie wussten jetzt, wie Sie Ihre Tage füllen, mit was konkret Sie Ihre Tage füllen. Das war eben nicht auf der Baustelle arbeiten oder was in den anderen Modellen so dabei gewesen ist, sondern wirklich Priester sein. Aber Sie hatten auch eine Gemeinschaft und zwar enger, als man das vielleicht sonst als Priester hat. Näher, meine ich mit enger.
Ja, also dieses Thema Gemeinschaft ist mir wichtig. Da geht es jetzt nicht nur um das Wohnen, sondern da geht es auch darum, dass man einen gemeinsamen geistlichen Weg geht. Und ich bin jetzt seit, weiß gar nicht wie viel, 32 Jahre oder wie lange, mit Menschen zusammen in dieser neokatechumenalen Gemeinschaft. Jetzt als Weihbischof habe ich nicht immer die Zeit, mich mit denen zu treffen. Also die Gemeinschaft selber, wir sind so Pi mal Daumen 40 Personen. Wir treffen uns ja so zweimal die Woche. Wer kann, kommt. Und also viele können halt relativ oft. Ich kann halt in letzter Zeit nicht so oft kommen. Aber wenn ich dahin gehe, ist das für mich super schön, weil ich bin dann ein Mensch, also ein Bruder. Ich habe keine Funktion, ich bin nicht in einer Rolle da oder so. Und die kennen mich, ich kenne die, die sagen mir die Wahrheit. Das ist ungemein entlastend, also das würde ich jedem wünschen, weil wo haben Sie als Weihbischof schon mal sowas, wo Ihnen auch jemand sagt, hör mal, Ansgar, jetzt machen wir mal einen Punkt, also an dem Punkt, das geht so nicht, oder wo man auch mal wieder so in das richtige Maß gestellt wird oder wo man sich mit Leuten freuen kann oder wo man eine gemeinsame Geschichte hat. Ich finde das unglaublich wertvoll, eine Gemeinschaft.
Jetzt bin ich ein bisschen im Konflikt, weil wir reden gerade auf einer ganz existenziellen Ebene und das ist eigentlich das, was die Sendung Menschen will. Aber so mein Journalistenhirn fragt mich die ganze Zeit, weil Ihre Gemeinschaft gerade medial Aufmerksamkeit bekommt, also auch 2014 Aufmerksamkeit bekommen hat. Das war nicht unbedingt positive Aufmerksamkeit und ich habe in der Vorbereitung viel gelesen. Ich habe kann und will ich jetzt alles gar nicht sagen, aber ich will vielleicht herausnehmen, dass ich zwei Stellen gefunden habe, wo, weil das alles so positiv und klingt und für Sie ja auch positiv ist und trotzdem gibt es viele Anfragen an diese Gemeinschaft. Papst Franziskus hat zweimal der Gemeinschaft freundlich was mit auf den Weg gegeben. 2014 hat er gemahnt, dass man Respekt mit Aussteigern üben soll und der Weg sei, eine anspruchsvolle Straße im Bild gesagt und Unfälle seien vorprogrammiert. Und 2016 hat er gesagt, nehmt euch mal nicht, also passt auf, dass ihr euch nicht überlegen fühlt. Das sind ja zwei ganz konkrete Sachen. Also und weil das medial gerade so ist, will ich das nicht übergehen. Sie sind Teil dieser Gemeinschaft, Sie hören diese Kritik und Sie können natürlich nur von Ihrer Erfahrungen sagen. Aber diese Unfälle, diese Warnungen vom Papst, können Sie damit was anfangen?
Ja, unbedingt. Also erstmal das mit den Unfällen ist ja ein schönes Bild. Dazu passt dann auch das andere Bild, dass der Franziskus ja sagt, ihm ist eine verbeulte Karosserie lieber wie so ein Auto, was in der Garage steht. Also ich glaube, wenn man was riskiert, und dann macht man auch Fehler. Und da würde ich mich als Pfarrer, ich habe ja in meiner Pfarrei in Düsseldorf auch diesen neokatechumenalen Weg begonnen und gemacht und so weiter, würde ich mich auch nicht von freisprechen, dass ich da auch Fehler gemacht habe, wie auch in anderen Bereichen der Pastoral. Dass man Leuten nicht gerecht wird oder Sachen falsch einschätzt oder so, oder dass Leute sich verletzt fühlen oder so, das glaube ich, das kann so sein. Ich persönlich glaube aber nicht, dass es unbedingt ursächlich jetzt mit dem neokatechumenalen Weg zu tun hat, sondern das hat, glaube ich, zu tun mit jeder Form von Gemeinschaft. Das passiert in der Pfarrei als Beispiel, in der Kolping-Familie, genauso wie im Gospelchor, wie in dem neokatechumenalen Weg. Aber das will ich nicht abstreiten, dass sowas passiert. Und das mit dem überheblich, das kenne ich, das ist so eine Gefahr, wenn man von einer Sache total begeistert ist, dass man dann denkt, das ist der Weg, das muss doch jetzt jeder kapieren und so. Ich persönlich habe auch eine ganze Zeit gebraucht, bis ich verstanden habe, da muss man differenzieren. Das mag für manche ein guter Weg sein, für andere vielleicht nicht. Und ähnlich wie ich meinen Weg gesucht habe, müssen die Leute auch ihren Weg suchen in aller Freiheit. Und was ich immer bei diesem Weg hochgehalten habe oder was ich auch praktiziert habe und was ich auch in meinen Gemeinschaften so kennengelernt habe, ist die Freiheit. Dass du die Freiheit hast, weiterzugehen oder sein zu lassen und dass das okay ist. Also ich kann aus Düsseldorf zum Beispiel erzählen, dass da eine ganze Reihe Leute mal eine Zeit lang auf diesem neokatechumenalen Weg waren, dann wieder aufgehört haben, aber in der Pfarrei mitgemacht haben oder durch den Weg in die Pfarrei geraten sind, dann in anderen Gruppen in der Pfarrei mitgearbeitet haben und dass das so okay ist.
Da gibt es keinen, der sagt, wenn du uns verlässt, dann wirst du ausgestoßen und all so ein Kram.
Das will ich nicht sagen, dass es keinen gibt, der sowas sagt. Ich sage das nicht und die meisten, die ich kenne, sagen es auch nicht. Dass es jetzt vielleicht einen gibt oder der andere, der da, sag mal, Entschuldigung, dass ich sage, dummes Zeug schwätzt oder so, kann schon passieren, aber das ist nicht die Philosophie des Wegs.
Kommen wir zurück zu Ihnen und Ihrem Leben. Für Sie war das der Durchbruch zu Ihrer Berufung und dann auch zum Glücklichwerden. Und es hört sich auch an, als wäre es wie so eine, ja doch, wie so eine große Familie. Also wirklich ein Bezugspunkt, wo man hingehört.
Ja, das kann ich so bestätigen, das ist so, ja.
Die sind dann ja auch, Ihre Familie ist den Weg mitgegangen, dass Sie Weihbischof geworden sind. Sie haben schon gesagt, ich kann da nicht mehr so oft hingehen. Aber grundsätzlich hat es nichts geändert jetzt im Familiengefüge.
Ja, Familiengefüge klingt jetzt so ein bisschen komisch. Also
ja, in der Beziehungsdynamik meine ich damit.
Nee, sag mal, die neue Aufgabe als Weihbischof habe ich ja gerade schon gesagt. Also das hat sich insofern nicht verändert. Ich bin dankbar dafür, dass ich eben diese Gemeinschaft habe, wo ich als Person wahrgenommen werde. Und ich will nicht sagen, dass ich das in anderen Bereichen nicht auch bin, aber oft ist das ja so, wenn man als Weihbischof irgendwo hinkommt, kommt man in einer bestimmten Rolle, in einer bestimmten Funktion, mit einem bestimmten Auftrag und so. Und da steht ja auch manchmal die Person dann hinterher, also etwas hinter zurück, das ist ja auch richtig so. Aber da ist es dann eben die Person.
Kommen wir zurück zum Weihbischof. Das war ja auch der Anlass, sozusagen zu sagen, nach 5 Jahren schauen wir doch mal, wie es denn so ist, das Leben als Weihbischof. Haben Sie noch, also macht es Spaß auch nach 5 Jahren noch?
Ja, es macht noch Spaß. Es sind ja noch ein paar Facetten, die wir noch gar nicht angesprochen haben. Also zum Beispiel gehört ja zu meinem Aufgabenbereich auch der ganze riesige Bereich Caritas. Also genau gesagt heißt das Bischofsvikariat für die Armen und für die Caritas. Und das ist nicht nur so die organisatorische Arbeit in Verbänden, sondern das ist auch die Arbeit so mit konkreten Menschen vor Ort. Und da war zum Beispiel für mich ein Highlight, dass ich ja mit 150 Obdachlosen aus unserer Diözese mit dieser großen Wallfahrt aus Europa nach Papst Franziskus fahren konnte und wir da mit dem Papst Kirche erlebt haben. Und das sind dann auch nochmal ganz tiefe Erfahrungen einer neuen Form von Kirche. Also ich war da sehr dankbar für, es waren ja Pi mal Daumen 5.000 Obdachlose aus Deutschland, ich glaube 30.000 aus ganz Europa, die der Papst so eingeladen hatte. Und wir haben dann so eine sogenannte Privataudienz gehabt, ne? Also mit so vielen Privat ist ja immer so eine Sache, aber okay. Jedenfalls waren dann 12 von diesen Obdachlosen oben auch auf der Bühne und haben dem Papst ihre Erfahrungen erzählt und der Papst hat dann auch gedankt und so. Und dann standen alle auf und ich dachte schon, jetzt ist Schluss. Und dann haben sich die 12 um den Papst Franziskus drumherum gestellt und haben gesagt, wir wollen jetzt für dich beten. Und dann war es Totenstille in dieser riesigen Audienzhalle und es passierte nichts. Und da war bestimmt 1-2 Minuten Stille und die haben einfach um den Papst herum gestanden und für den Papst gebetet. Und dieses Bild, das vergisst man nicht mehr so schnell, dass da richtig abgefuckte, arme Menschen um diesen Papst stehen. Und nicht der Papst denen was erklärt oder der Papst für die betet, sondern die für den Papst beten. Also das sind dann so Erfahrungen, die man dann auch wie so einen kleinen Schatz mitnehmen kann.
Hat der Papst reagiert danach? Hat er irgendwas gesagt?
Der hat das immer wieder gesagt. Also bei jedem Treffen, was ich bis jetzt mit dem Franziskus hatte, sagt der, betet für mich, ich brauche das.
Also er hat Sie schon aufgefordert, das zu tun?
Jetzt in dem Fall war das, glaube ich, spontan. Also hatte ich so den Eindruck, aber sonst sagt er das immer wieder, ja.
Gibt es was, Sie haben eben gesagt, ich bin hier der Kaplan, kann die Sachen hier nicht so wirklich entscheiden. Gibt es denn was, wo Sie sagen, also wir haben jetzt lange nicht alle Facetten besprochen, was Sie sich wünschen, was passieren soll oder wo Sie sagen, das wäre schön, wenn ich in mein Schatzkästlein sowas noch mit reinpacken könnte?
Also mein Traum wäre, wenn es einen größeren Freiraum und einen größeren Freimut gäbe, einfach mal neue Sachen auszuprobieren in der Evangelisation. Nicht immer so zu überlegen, ja, wie machen wir das, haben wir früher so gemacht, dann machen wir das jetzt nochmal genauso, sondern einfach mal was zu riskieren, vielleicht auch außerhalb von Kirche. Vielleicht müssten wir mehr außerhalb von Kirche Menschen evangelisieren, ansprechbarer sein. Da suche ich immer nach Möglichkeiten oder Modellen und das würde ich mir sehr wünschen, wenn man da irgendwie was Neues findet.
Also, dann ist es ja jetzt hiermit in die Welt gebracht, mehr Freiraum, mehr Freimut. Vielleicht Sie, die jetzt die ganze Zeit zugehört haben, haben ja vielleicht so eine Idee und sagen, ja, ich wüsste da was. Ich denke mal, da wären Sie offen dafür, wenn Hörer oder Hörerinnen Ihnen was sagen wollen würden.
Immer gerne. Ich bin ja ab, jetzt muss ich mal überlegen, ich glaube, was haben wir heute? Ich glaube, das fängt in 3 Wochen wieder an, so genau weiß ich jetzt nicht genau, bin ich ja wieder auf der Domtreppe. Also ich bin immer montags von 17.30 Uhr bis 18.30 Uhr auf dieser großen Treppe zwischen Kölner Hauptbahnhof und Kölner Dom, außer bei Regen, dann nicht. Aber sonst immer da, bis es dann wieder kalt wird, also bis zur Winterzeit. Und da ist einfach offene Sprechstunde und wer kommen will, mit einer guten Idee, immer sehr herzlich willkommen.
Das haben Sie gehört und ich mogel jetzt mal meinen Wunsch da rein, wenn dann eine gute Idee dabei ist, die richtig gut funktioniert, dann darf ich mit dem Mikrofon dazukommen vielleicht, oder?
Von mir aus immer.
Gut, dann sage ich an dieser Stelle danke für die Gastfreundschaft hier im frommen Ghetto in den Schatten des Doms. Weihbischof Ansgar Puh, vielen Dank, dass Sie so viel Zeit hatten und dass Sie so offen und so freimütig gesprochen haben und ich würde Ihnen am Ende gerne diesen Wunsch, also sagen, wünsche Ihnen sehr, dass das mit dem Freiraum und dem Freimut funktioniert.
Herzlichen Dank.
Sehr gerne. Ihnen wünsche ich oder uns wünsche ich ganz viel Freiraum und Freimut. Ich glaube, sonst gibt das nichts mit einem wirklich gelungenen Leben. Am Mikrofon war Angela Krumpen. Machen Sie es gut.
Domradio Podcast. Mehr unter domradio.de/podcast.